Ich lese die Worte aus Jesaja 53, Verse 6 bis 8. Da heißt es: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Das ist ein Text aus Jesaja, ungefähr 700 vor Christus geschrieben. Wenn ich 700 vor Christus sage, dann das Reden, wissen wir, über wen der Prophet Jesaja hier spricht, über Jesus. Jesus war noch nicht geboren, war auch lange natürlich noch nicht gestorben. Und dann lesen wir diese Worte und diese Zeilen, wie genau hier das passiert ist, 700 Jahre später. Ich meine, keiner kann wahrscheinlich so richtig verstehen, was am Kreuz passiert ist vor 2000 Jahren. Und wir sind heute hier, weil wir wissen, Jesus hat mich gerettet, Jesus hat uns gerettet. Er ist wirklich gestorben für deine Schuld, er ist gestorben für meine Schuld, er ist gestorben für unsere Schuld, für die ganze Schuld der Menschheit, für alle Menschen, die auch noch auf der Erde kommen werden und noch leben werden. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, was wir gar nicht so begreifen können. Die größte Geschichte der Menschheit, weil Gott sich persönlich hier voll und ganz einsetzt und einbringt. Und diese Geschichte, was mich so beeindruckt ist, verändert bis heute Menschen. Bis heute hat es nicht aufgehört, dass das Kreuz, und wir verstehen nicht warum, wo Menschen einfach nur den Namen Jesus hören oder von diesem Kreuz oder diese Kraft Gottes spüren, Menschenleben verändert. Ich meine, erst vor 2 Tagen haben wir hier die Passion gefeiert, hier in Kassel. Es war einfach wunderbar und ich waren etliche Leute auch aus unserer Kirche dabei. War eine große Ehre, mit ein paar Leuten hier das Kreuz zu tragen. Ich durfte auch das Kreuz mittragen, mit direkt vor die Bühne. Was mich beeindruckt hat, ist, alle Menschen applaudierten. Und ich war mit Ehrfurcht wirklich ergriffen für dieses leuchtende Kreuz. Aber wenn ich daran denke, dass Jesus das Kreuz trug, dann war kein Wohlwollen da. Menschen haben es nicht erwartet. Sie haben vielleicht nicht applaudiert, weil sie sich gefreut haben, dass Jesus kommt, sondern gefreut, dass er jetzt endlich gekreuzigt wurde. Ich meine, was für ein Moment von Argwohn. Er wurde verspottet, er wurde beschimpft. Und die Last ist schwerer gewesen als nur dieses schwere Holzkreuz, die er letztendlich dort trug. Ich meine, wir können das, wie gesagt, kaum begreifen, was das bedeutet. Und es war die ganze Last der ganzen Menschheit lag auf ihm. Wir wissen, Jesus war getrennt von Gott, auch in diesem Moment, als er da einfach da hing. Und was ich so spannend fand, auch bei der Passion, wir haben das gehört, ich weiß gar nicht, wer das gesehen hat, Menschen haben erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Dass Jesus ihr Leben komplett verändert hat, komplett einen Richtungswechsel gab, all die Dinge, wer hätte das irgendwie ahnen können. Jesus ist auf einmal Menschen auch begegnet und hat Menschenleben komplett verändert, hat Ehen wiederhergestellt. All das haben wir gerade vor 2 Tagen immer wieder gehört und wir merken, es ist nicht nur die größte Geschichte der Menschheit, sondern Gott schreibt mit jedem Einzelnen hier von uns seine Geschichte. Und es ist die Frage, wie diese Geschichte weitergeht, wie sie wirklich mit dir persönlich weitergeht. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, steht hier. Und das ist vielleicht nicht der Text, mit dem man so anfangen mag. Weil wer will schon zugeben, dass er in die Irre geht? Wer will zugeben, dass er irgendwie den falschen Weg geht? Aber das ist so wichtig, dass wir das verstehen, was Jesaja hier schreibt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Und wenn wir so ehrlich sind, dann hatten wir Menschen das richtig verbockt. Hey, wir hatten das richtig verbockt. Ich meine, die ganzen Streitereien, die Neidereien, die Kriege, die wir sehen, sind ja Folgen dessen davon, dass wir es verbockt haben. Dass wir als Menschen gedacht haben, wir als Geschöpfe gedacht haben, wir wissen es besser als der Schöpfer. Und das ist ja nur ein Ausfluss davon, was wir einfach sehen, wofür Jesus eigentlich letztendlich gekommen ist. Das ist der ganze, ich sag mal so, der ganze Begriff von Sünde ist dieser Inbegriff dessen, von dem, dass wir es als Menschen verbockt haben, überall, wo wir Stolz haben und wo wir mit Stolz andere Menschen verletzen, wo wir mit unserem Ego andere Menschen verletzen. Das ist das, was hier einfach Sünde genannt wird und was Jesus am Kreuz getragen hat für uns. Und wenn wir kurz über diesen Augenblick nachdenken, weil die Bibel sagt, der Sünde sollt, also das Ergebnis von Sünde ist Tod. Das ist auch hart. Wer mag das ergreifen? Wer mag das einfach auch so stehen lassen und denkt, boah, das, Gideon, wie kannst du nur sowas sagen? Aber wenn wir diesen Punkt nicht verstehen, wie groß diese Sünde ist, die wir haben, werden wir nicht verstehen, wie groß die Gnade ist, die Gott für uns vorbereitet hat. Die Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und ich weiß gar nicht, aus welchem Hintergrund du kommst. Vielleicht bist du jemand, der ist sehr gut, also so gut großgezogen worden. Du hast nie irgendwie die großen Sünden gemacht, wovon manche Leute sagen, dass es die Sünde ist. Vielleicht bist du auch im christlichen Elternhaus irgendwie aufgewachsen. Du warst brav, du hast nie geraucht, ja, du hast nie gelogen. Du hast immer auf die Eltern gehört, du hast irgendwie ein geradliniges Leben irgendwie so gelebt und du denkst irgendwie, Gott hat es mit dir irgendwie gut getroffen. Ist es doch nicht etwas so, dass wir das manchmal so denken, dass Gott es irgendwie so gut mit uns getroffen hat und irgendwie muss er uns ja nicht so viel Schuld vergeben. Aber wenn du nicht verstehst, wie viel Schuld du eigentlich auf dich geladen hast, wirst du die Größe der Gnade nie verstehen, die Tiefe der Gnade nie verstehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. Und vielleicht ist es auch etwas, wo du ins Gebet mit Gott einfach reingehen kannst, sag, Herr, zeig mir wirklich, wie groß deine Gnade ist. Es war einmal ein Augenblick, ich wurde wirklich beschenkt zum Geburtstag von meinem Schwiegervater. Und es ist so, dass meine Frau und ich, trennen uns nicht mal knapp 30 Tage von unseren Geburtstagen her. Und mein Schwiegervater war sehr großzügig, natürlich zu seiner wunderbaren Tochter. Und er hat mir einen Werkzeugkasten geschenkt mit vielen Schrauben und Dübeln und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist nicht sein Ernst. Ich habe das überhaupt nicht geschätzt, was er mir da eigentlich geschenkt hat, weil ich war jetzt irgendwie handwerklich jetzt nicht unbegabt oder so weiter, ne? Aber ich hatte das Geschenk überhaupt nicht geschätzt, was da einfach drinne war. Später, als ich wirklich so handwerklich begabt war, so am Baumarkt war und Schrauben und Dübel nachkaufen musste, merkte ich, was für ein großer Wert dieser Werkzeugkasten war, wo alles drinne war, in allen Größen, und ich musste wegen Einzelheiten nie zum Baumarkt fahren. Er hatte sich die Mühe gemacht, einen wunderbaren Werkzeugkasten zu kaufen mit vielen kleinen Fächern und das wirklich einzusortieren, was man so braucht. Und ich hab dann irgendwie gemerkt, dass das eigentlich größer war in der Summe, als was er seiner geliebten Tochter geschenkt hatte. So ist es manchmal mit der Gnade Gottes, dass wir vielleicht gar nicht verstehen, wie groß diese Gnade Gottes ist, dass sie wirklich ein unverdientes Geschenk ist und dass sie mir zuteil wird. Und dass, wenn er die Sünde vergibt, ich diese Gnade einfach erfahren darf, diese Liebe. Und der Jesaja-Text, der beschreibt das so gut hier, wie ein Schaf zum Schlachten geführt. Würde das ein Film sein, da würden wir direkt irgendwie FSK 16 drüber schreiben. Jesus ist auf diese Erde gekommen, ich spreche das wirklich aus, um zu sterben. Der Tod am Kreuz war kein Zufall. Der Tod am Kreuz war kein Unfall. Das war nicht etwas, dass Jesus hier auf diese Erde kam und irgendwie lebte und ups, irgendwie ist das irgendwie so ein paar Dinge passiert und Jesus musste irgendwie sterben, es war irgendwie ein Unfall, ein Accident. Sondern der Tod am Kreuz war der Wille Gottes, es war der Plan Gottes, dass es so sein würde. Und mich erinnert so diese Situation an The Green Mile, die grüne Meile, an diesen gleichnamigen Film, benannt nach einem Todestrakt in Louisiana, wo Menschen tatsächlich warten auf ihren Tod, bis sie hingerichtet werden. Benannt nach dem wirklich grünen Linoleumboden. The Green Mile. Jesu Leben war eine grüne Meile. Es war von Anfang an die letzte Meile, es war die Liebesmeile. Es war klar, dass er sterben würde. Da gab es gar kein Entrinnen. So ist die Frage nur, wie es letztendlich passieren würde, was passieren würde, wie Jesus letztendlich handeln würde. Es war keine Frage. Früher dachte ich immer, es sei ein Zufall und irgendwie aber man hätte das irgendwie nochmal umbiegen sollen, sondern es war von Anfang an tatsächlich der Plan Gottes. Und für seine Anhänger, für seine Freunde kam dieser Tod ganz überraschend. Für Jesus war das überhaupt nicht überraschend. Aber die Jünger fragten sich, war das wirklich alles? Ich meine, standen sie doch gerade dort irgendwie an dem Kreuz, waren froh, dass sie erlebt hatten, dass Menschen geheilt wurden. Ja, dass Menschen, die verzweifelt wurden, wo Ärzte nichts mehr tun konnten, auf einmal zu Jesus kamen und komplett wiederhergestellt wurden. Dass Menschen, die ausgestoßen waren von der Gesellschaft, wieder Teil der Gesellschaft wurden durch die Liebe Jesu. Aussätzige, die gar nicht mehr wussten, was es überhaupt bedeutete, Teil der Gesellschaft zu sein, wurden wieder Teil der Gesellschaft. Und dann auf einmal Jesus am Kreuz, unvorstellbar. Ich meine, wir kennen das Happy End und das hören wir dann auch am Ostersonntag, die Auferstehung. Die Jünger haben nicht dran geglaubt. Die religiöse Elite hatte dran geglaubt. So, aber nicht die Jünger. War das wirklich alles? Und Jesus angekündigt, ich meine, der Tod war ja angekündigt, hunderte Jahre bevor Jesus starb. Ich hatte gerade diesen Jesaja-Text gelesen, andere Propheten hatten es auch irgendwie erwähnt. Auch die Art und Weise wurde angekündigt. Ich meine, die ganze Art von Demütigung. Ich meine, lesen wir die ganzen Sachen. Pilatus, der versuchte irgendwie aus der ganzen Nummer rauszukommen, weil er wusste irgendwie, dieser Mann ist nicht ein ganz normaler Mann. Oder der Hauptmann, der römische Hauptmann, der am Kreuz stand und sah, wie Jesus starb und sagt, wahrlich, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. So viele Menschen direkt verändert mit dem Kreuzestod, die Liebe Gottes immer noch, die fließt. Und wenn wir uns so fragen, was war der Sinn des Todes, dann ist es für mich vielleicht auch ein Teil dieser Antwort, warum es diese grausame Art sein musste, damit wir nicht wegsehen können. Damit alle Welt weiß, wie wichtig das ist. Es ist nicht auf einem Hinterhof geschehen, es ist in Jerusalem geschehen. Jerusalem war ein Teil, war mit auch Nabel der Welt damals, herausgegangen in die ganze römische Welt, herausgegangen in die ganze orientalische Welt, dass Menschen wussten, was hier passiert war. Auch die Grausamkeit und dann zu wissen, trotzdem ist Liebe da. Ich meine, dieses Ereignis hat ja so viel Millionen Menschenleben verändert. Und eigentlich, um Jesus zu finden, braucht es gar nicht viel. Es braucht eigentlich nur Menschen, die ihn suchen. Und die Frage ist, suchst du Gott? Vielleicht fühlst du dich auch ganz weit weg von Gott, dass du denkst, boah, auch selbst wenn ich Gott suchen würde, ich hätte gar keine Chance zu kommen. Und so will ich einfach euch mit in eine Geschichte reinnehmen, also aus Apostelgeschichte 8, wo ein Mann beschrieben wird, der wusste, dass er eigentlich fast gar keine Chance hatte, überhaupt zu Gott zu kommen. Ein äthiopischer Mann, ein Finanzbeamter, heißt es in Apostelgeschichte 8, nach geltender jüdischer Tradition keine Chance überhaupt zu Gott zu kommen. Und der liest in seinem Wagen diese Jesaja-Stelle, die wir gelesen haben gerade. Einen 700 Jahre alten Text. Und wir lesen in Apostelgeschichte 8, das ist kein Detail, was man einfach so weglassen kann, dass er Eunuch ist. Nun ist es ein Wort, was wir nicht häufig heute verwenden. Eunuch, das heißt, das war jemand, der wurde zeugungsunfähig gemacht, weil er am Hofe des Königs diente oder der Königin. Und dieser Mann war auf der Suche nach Gott. Und man kann nur mutmaßen, was eigentlich passiert ist, als er auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza war, in einer menschenleeren Gegend. Man kann mutmaßen, dass Juden, die vielleicht damals irgendwie verstreut wurden, von einem Gott gesprochen haben, der wirklich eine Beziehung haben will mit Menschen und er schon mal davon gehört hat. Man kann mutmaßen, dass er von der Kreuzigung Jesu gehört hatte und sich dachte, weißt du was, ich mache mich jetzt auf nach Jerusalem. Aber diese Reise nach Jerusalem muss sehr enttäuschend gewesen sein. Er war im Tempel und dieser Tempel hatte mehrere Vorhöfe und da gab es einen inneren Tempelbezirk, da durfte er nicht rein. Ein Schild stande und prangte dort, ey, betreten verboten für alle, die nicht Juden sind, die Heiden sind. Bei Todesstrafe, wenn du das tust, dann wurdest du sofort gesteinigt. Das heißt, für ihn blieb nur der äußere Tempelvorhof übrig, da wo die Heiden sein durften. Da durfte er beten und das war kein super Ort, wo man beten konnte, weil da wurde Handel getrieben mit Opfertieren. So, das heißt, es war nicht der ruhige Ort. Das heißt, er reiste wieder irgendwie zurück in seine Heimat, hatte sich irgendwie noch eine Jesaja-Rolle besorgt. Und ich meine, das war damals sicherlich nicht einfach, hat ein paar Monatsgehälter gekostet. Und so liest er diesen Text in diesem Wagen. Und er musste gespürt haben, dass im Grunde genommen er überhaupt nicht willkommen ist. Überhaupt nicht willkommen, weil drei Sachen grenzten ihn von Gott eigentlich aus. Er war Äthiopier, das heißt, er war Ausländer, war damals nicht möglich. Zweitens, er war reich, ähnlich, wir kennen das bei den Steuereintreibern, überhaupt nicht gemocht. Und drittens, was es eigentlich unmöglich machte, zu Gott zu kommen, er war Eunuch. Die anderen zwei Sachen, über die hätte man auch irgendwie reden können, aber er war Eunuch. Es war unmöglich, irgendwie in die jüdische Gemeinde aufgenommen zu werden. Wir wissen das vom Gesetz des Mose, 5. Mose 23, können wir das irgendwie nachlesen. Und er muss sich gefragt haben, war das wirklich alles? Habe ich diese ganze Reise irgendwie umsonst auf mich genommen? Ich meine, da komme ich irgendwie und suche Gott und komme irgendwie nicht ran. Ich komme gar nicht an das Allerheiligste ran. Alles schreit irgendwie, ich bin nicht willkommen. Und was mich begeistert hier in diesem Text, dieser Mann, der gab nicht auf. Denn in seinem Inneren war das Gefühl, hey, das ist noch nicht alles. Da muss tatsächlich noch mehr sein. Und nun habe ich mich auch ein bisschen gefragt, warum liest einer ausgerechnet Jesaja? Ich weiß gar nicht, ob du ein Lieblingsbuch hast in der Bibel und vielleicht weißt du es gerade. So, ich habe wirklich so ein Lieblingsbuch in der Bibel, das lese ich gerne. Die Bibel ist ja an sich auch sehr einfach, aber Jesaja ist nun wirklich nicht so einfach, empfinde ich. Also wenn ich jetzt wählen dürfte, in der Bibel zu lesen, würde ich nicht Jesaja aufschlagen. Und ich meine, wir wissen ja, dass er in Apostelgeschichte 8, wissen wir, er kommt ja gar nicht klar. Aber ich bin tatsächlich fündig geworden, warum er ausgerechnet Jesaja las. Jesaja 53, nur drei Kapitel später in Jesaja 56, ist ein Versprechen Gottes, dass auch Eunuchen in das Reich Gottes kommen werden. Ich lese euch den Text. Und da heißt es nämlich dann in Jesaja 56, Vers 3 bis 5, und auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten. Klammer auf, also den Weg mit mir gehen, Klammer zu, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Ey, ist das eine Verheißung? Das ist eine richtig krasse Verheißung, ein krasses Versprechen Gottes. Wir reden nicht von etwas, von jemandem, der indirekt erwähnt wurde, sondern die Eunuchen werden direkt hier erwähnt. Zum Ende der Zeit werden genau auch diese Menschen willkommen sein im Reiche Gottes. Und wir wissen natürlich, wann die Endzeit begonnen hat, mit dem Kreuzestod Jesu. War das Ganze letztendlich besiegelt? Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hatte. Grenzen wurden hier gesprengt. Und ich meine, er muss sich gefragt haben, hey, wann wird das eintreffen? Und wer weiß, wie oft er diese Jesaja-Rolle durchgelesen hatte. Wir lesen ja nur von der Story, dass er diese paar Verse las, vielleicht dann schon hin und her gelesen, hat gesagt, es muss doch einen Weg sein, einen Weg geben. Und ich meine, wir kommen gleich dazu, dann kommt jemand vorbei und er sagte, von welchem Knecht spricht er denn eigentlich? Meint er sich selber, Jesaja? Von wem spricht er denn eigentlich überhaupt? Er sollte nicht auf der Suche nach Gott bleiben, sondern er sollte wirklich Gott finden. Nicht im menschengemachten Tempel, sondern wirklich in der menschenleeren Gegend, mitten auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza. So überzeugt, dass er sich später taufen ließ. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht suchst du Gott und vielleicht hast du auch das Gefühl, du hast gar nicht die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Dir fallen viele Sachen ein, was du falsch gemacht hast. Und manchmal ist es auch so, vielleicht hast du auch eine Sehnsucht gehabt, du hast die Bibel aufgeschlagen, du hast gemerkt, hey, Gott ist irgendwie da und ich kann Gott begegnen. Du gehst in die Kirche und denkst, ups, ich bin nicht willkommen. Und du hast das Gefühl, ich bin nicht willkommen. Du hast Systeme, menschliche Systeme kennengelernt, um Gott irgendwie zu suchen und merkst, ich bin nicht willkommen. Du hast Menschen kennengelernt, die vielleicht sagen, dass sie an Gott glauben und du merkst, irgendwie alles in dir schreit, irgendwie, ich kann nicht zu Gott kommen. Und ich kann dir sagen, hey, wenn du Gott suchst, du wirst Gott finden. Herr, und wir Menschen machen Fehler. Wir Menschen machen eine Menge Fehler. Wir stellen Regeln auf, wir stellen Schilder auf, die manchmal überhaupt gar keinen Sinn machen. die manchmal überhaupt gar nicht zu Gott führen. Ja, aber Gott sei Dank macht Gott keine Fehler. Und um Jesus zu finden, braucht es nicht viel. Es braucht Menschen, die Gott suchen. Und um Jesus zu finden, braucht es aber auch Menschen, die Botschaft bringen. Und hier passiert etwas Besonderes, was nur Gott tun kann. Er ruft jemanden in dieser Gegend, Philippus, um diesem Kämmerer zu begegnen, diesem Finanzbeamten. Philippus war nicht in der Nähe. Philippus war 80 bis 120 Kilometer weit entfernt. Nun ist es nicht so, dass er damals in sein E-Mobil stieg und sagte, jetzt fahre ich mal schnell hin. Ne? Die Reichweite hätte gerade so gereicht bis dahin. Aber das gab es damals nicht. Er ging zu Fuß oder ritt, keine Ahnung, und machte sich auf den Weg, war gehorsam. Ich meine, Philippus war irgendwie auch ein krasser, verrückter Typ. Wir wissen, er war einer dieser 7 Diakone, einer, der mit die Lebensmittelverteilung in der ersten Kirche in Jerusalem leitete. Und Philippus war auch derjenige, in Apostelgeschichte 8 können wir das auch nachlesen, der nach Samaria ging. Der erste nach Jesu Tod, der nach Samaria ging. Samaria, ein Ort, bei den Juden überhaupt nicht beliebt. Viele Menschen mit Migrationshintergrund. Aber was besonders schlimm war bei den Juden, ist, dass es da Menschen war, die miteinander verheirateten aus unterschiedlichen Völkern. Das konnten die überhaupt nicht ertragen. Das heißt, jeder Jude musste, also wenn er irgendwie irgendwo an einen Ort gehen musste und der kürzeste Weg wäre durch Samaria gewesen, ist man drumherum gegangen, lieber einen längeren Umweg in Kauf genommen. Philippus ging nach Samaria, weil Jesus gesagt hatte, geht nach Samaria, predigte dort erfolgreich. Viele Menschen entschieden sich wirklich für Jesus. Und wahrscheinlich war Philippus derjenige, der war sehr prophetisch drauf, den Gott rief aus Samaria direkt an diese menschenleere Gegend. Übrigens, ich meine, Philippus war dann derjenige auch, der den Jüngern, den engsten Jüngern, auch Johannes und Petrus, so überzeugen konnte, dass sie später auch in Samaria mitarbeiteten. Muss man, by the way, einfach mal so nebenbei, was Philippus für ein krasser Typ war. Jemals Philippus ließ sich rufen, hörte die Stimme Gottes, ging in diese menschenleere Gegend und stellte diese eine Frage, als er dann den Finanzbeamten sang, verstehst du das, was du da liest? Und wie ehrlich der Finanzbeamte sagt, keine Ahnung. Es ist wichtig, dass wir ehrlich sind. Und ich glaube, Philippus hat nicht gelacht. Wir brauchen auch Menschen, die nicht lachen, wenn Menschen Fragen stellen. Ich war neulich in der Jugend, sprach ich über Taufe und auch über die Geistestaufe. Kam ein Jugendlicher danach zu mir und sagte, also Gideon, ich habe da nochmal eine Frage. Die Geistestaufe, passiert die auch mit Wasser? Ich sage, das ist eine richtig gute Frage, weil die habe ich nicht beantwortet. Es ist gut, wenn Menschen Fragen stellen. Wir dürfen auch nicht immer gleich lachen oder schmunzeln. Es ist wichtig, dass wir die Dinge ehrlich nehmen. Wenn wir Menschen Gott suchen, braucht es Menschen, die Botschaft einfach bringen. Und das hat Philippus gemacht hier. Es sind Orte gegangen, wo niemand hingehen wollte. Es ist Wege gegangen, die keiner gehen wollte. Dort ist er direkt hingegangen. Und es braucht Menschen, die wirklich diese menschlichen Grenzen irgendwie überschreiten, dass die Liebe Gottes hier durchdringen kann. Hebräer 10, Vers 19 bis 20 heißt es, wir haben jetzt also, liebe Freunde, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Was ist der Vorhang hier? Der Vorhang, der vor dem Allerheiligsten war, wo sozusagen im Tempel Gott war, der Vorhang zerriss, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Amen, oder? Und das überall. Und das nicht mehr an einem festen Ort im Tempel. Das ist das, was Jesus tat. Damals haben die Leute geglaubt, dass sie wirklich Gott nur dort erleben können, wo der Tempel ist oder wo ganz besonders heilige Leute sind. Aber nun auch in einer menschenleeren Gegend. Das ist die Story von Philippus und dem Finanzbeamten. Jesus sprengt hier alle Grenzen. Und weißt du was, um Jesus zu finden, braucht es Menschen, die Grenzen überwinden. Es braucht wirklich Menschen, die Grenzen überwinden. Und wir machen es manchmal den Leuten auch echt schwer, in das Reich Gottes zu kommen. Das ist Karfreitag, ich darf heute ein bisschen ernste Worte richten, ne? Und die Frage ist, wo machen wir das den Menschen manchmal schwer? Wie gesagt, durch Regeln, ich habe es schon erwähnt. Und eigentlich sollte es nicht kompliziert sein, zu Gott zu kommen, weil er ist nicht kompliziert. Es ist ganz einfach, zu Gott zu kommen, wenn wir zu Jesus kommen. Und vielleicht sollten wir manchmal überlegen, wo wir auch an Menschen nicht, manchmal denken wir auch, hey, der Mensch lebt so verkehrt, der hat gar keine Chance, überhaupt zu Gott zu kommen. Aber es braucht Menschen, die diese Grenzen überwinden, weil Jesus hat diese Barrieren überwunden, ein für alle Mal. Und manchmal denken wir haben Leuten schon genug irgendwie von Jesus erzählt, das macht eh keinen Sinn. Aber warum denken wir, dass es überhaupt keinen Sinn macht? Weil wer überführt? Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist. Und so verurteilen wir Menschen manchmal auch, dass wir denken, bam, keine Chance. Aber so sind wir manchmal. Das ist auch der Grund, warum wir Jesus brauchen. Ist es nicht wahr? Warum wir Jesus brauchen, weil er alle Grenzen sprengt, weil er alle Barrieren überwunden hat. Und das ist das, was wir am Kreuz hier einfach sehen. Diese Liebesmeile, die wir letztendlich hier am Kreuz sehen. Es ist keine super, in dem Sinne, es ist eine ganz simple Botschaft, die wir einfach haben. Aber die Frage ist, wo machen wir es manchmal den Menschen schwer? Wo lassen wir es nicht zu, dass der Heilige Geist wirken kann und dass er sein Werk tut? Dass er Grenzen überwinden kann. Ich erinnere mich an ein Taufgespräch, wo ich mit einer jungen Frau im Café saß und wir tranken gerade einen Kaffee und sie erzählte mir so ihre Story, wie sie Jesus kennengelernt hatte. Und ich merkte, Jesus ist ihr wirklich begegnet. Es war kein Zweifel daran. Du sahst es in ihren Augen. Du sahst es einfach auch das, was sie einfach ausstrahlte. Und dann brachte sie etwas auf den Tisch und sagte, aber Gideon, ich muss dir etwas sagen. Bam, und da brachte sie eine Sache auf den Tisch, wo viele gemacht hätten. Ich habe erstmal nichts gesagt, weil es war ganz klar, dass Jesus hier ihr begegnet ist. Manche Menschen hat gesagt, oh, das musst du erstmal vor Gott bringen und so weiter und so fort. Du musst erstmal die Sünde bekennen und so weiter und so fort. Aber weißt du, das ist doch nicht meine Aufgabe. Manche Menschen haben ihr ganzes Leben lang so viel einfach gestruggelt, bekommen auf einmal, entscheiden sich für Jesus, räumen auf einmal ihr Leben auf. Und da gibt es sicherlich noch einiges, weil keiner ist perfekt von uns, das alles aufzuräumen. Aber darum geht es nicht, dass ich einfach alles sage, was jetzt falsch ist, sondern hey, der Heilige Geist überführt von dieser Schuld und er tut es nach seinem Tempo. Und viele Menschen, ich sage ganz bewusst nicht, was es ist, viele Menschen hätten gesagt, Gideon, gar keine Möglichkeit, diese Person darfst du nicht taufen. Aber ich hätte kein Problem gehabt, diese Person zu taufen, weil hier ist etwas passiert. Wir dürfen nie den Augenblick verkennen, wo Gott etwas in Menschen tut und wo der Heilige Geist am Wirken ist. Wir dürfen es nie tun, nur weil wir irgendwo in uns eine Karte haben oder eine Regel, wo wir denken, das ist ein Regelverstoß, das darf nicht sein. Das dürfen wir nie tun. Hier in diesem Text, in Apostelgeschichte 8, hätte nie jemand gedacht, auch Petrus und Johannes nicht, dass dieser Eunuch, zeugungsunfähig, der niemals die Chance gehabt hat, in die jüdische Gemeinde aufgenommen zu werden, dass er überhaupt zu Jesus kommt. Und Jesus überwindet diese Grenze. Er schickt Philippus dorthin. Und wir lesen noch so oft in der Bibel, wo viele gedacht haben, das darf gar nicht möglich sein. Und manchmal musste der Heilige Geist zuerst fallen auf diese Menschen, dass sie sagen, wenn der Heilige Geist schon auf diese Menschen fällt, dann können wir sie auch taufen. Aber weil wir Menschen es einfach manchmal nicht gecheckt haben, auch die engsten Freunde von Jesus nicht gecheckt haben, aber das ist genau das, was Jesus am Kreuz getan hat. Unabhängig von Ort und Zeit. Und vielleicht fragst du dich auch, war das wirklich alles? Auch in deinem Glaubensleben, war das wirklich alles? Wenn du Menschen von Jesus erzählt hast und denkst, es geht irgendwie nicht weiter. Vielleicht fragst du dich, war das wirklich alles, wo du auf der Suche bist irgendwie nach Gott und du hast ihn irgendwie so ein bisschen geschmeckt, aber du hast die Grenze zum Reich Gottes ist noch nicht überschritten. Lass uns einfach mal die Augen schließen, weil es braucht nicht viel, um Jesus zu finden, um ihm zu begegnen. Und ich habe gedacht, ich will drei Aufrufe machen an diesem Abend. Auch für dich, wo du online einfach mit dabei bist. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist uns so ganz an verschiedenen Orten irgendwie abholt. Der erste Aufruf oder Appell geht an Menschen, Vielleicht denkst du nicht, dass du in den Himmel kommst. Du denkst nicht, dass du gut genug bist. Und ich will dich fragen, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Wo denkst du, dass du nicht gut genug bist? Wo denkst du dich, dass dich bestimmte Sünden überhaupt von Gott trennen, dass du nie die Chance hast, überhaupt zu ihm zu kommen? Vielleicht bist du auch schon Christ und bist jahrelang einfach unterwegs und struggles einfach auch immer mit diesen Fragen. Die zweite Gruppe von Menschen, wo ich dich heute einfach aufrufen will, vielleicht, wo hast du es aufgegeben, an Orte zu gehen, wo vorher keiner gewesen ist? Wege zu gehen, die vorher keiner gegangen ist. Wo hast du es aufgegeben, diese gute Botschaft von Jesus weiterzubringen, weiterzuerzählen? Und eine dritte Gruppe von Menschen, wo vielleicht dir selber Grenzen und Regeln aufgestellt hast, vielleicht auch andere Menschen die Grenzen aufgestellt haben, aber heute dich zu fragen, bist du bereit, diese Grenzen zu überwinden, damit andere Hindernisse überwinden? Bist du bereit, diese Grenzen zu überwinden, damit andere Hindernisse überwinden? Und ich will dich einladen, wo sind heute Menschen hier, weil Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen, wo du nicht sicher bist, dass du in den Himmel kommst, wo du denkst, du bist nicht gut genug und du keine Entscheidung für Jesus bis jetzt getroffen hast. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung wirklich für Jesus zu treffen, wo er dich einlädt, mit seiner ausgestreckten Hand in sein Reich zu kommen. Wo Menschen hier sind, vielleicht gibst du mir gerade mal ein Zeichen mit der Hand. Und ich fand es richtig klasse, einfach für mich zu wissen, ob du hier dabei bist, wo du sagst, boah, ich würde heute definitiv eine Entscheidung treffen für Jesus. Ja, vielen Dank. Sind auch Menschen hier, die einfach noch eine Entscheidung treffen wollen heute für Jesus und sagen, boah, ich will, dass du mein Chef bist. Ja, vielen Dank. Und wo sind heute Menschen hier, die zu den anderen beiden Gruppen gehören, die sagen, ich bin heute bereit, wirklich meine Grenze zu überschreiten, Herr, und wieder ganz neu einfach mal die Botschaft zu verkünden, dann melde ich auch ganz kurz, einfach für Gott zu sagen, weißt du was, ich bin bereit, heute eine Entscheidung zu treffen, ganz konkret, ja, vielen Dank, vielen Dank. Dann lass uns doch gemeinsam jetzt aufstehen. Und ich lade dich ein, gerade jetzt, dieses erste Gebet, dass wir das alle mitsprechen, als eine Einladung, die sich heute wirklich für Jesus entschieden haben. Und danach will ich nochmal ganz konkret für die Menschen beten, die wirklich diese anderen Entscheidungen getroffen haben. Aber sprich mir einfach nach, Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich schätze deine Gnade, auch wenn ich sie heute noch nicht verstehe. Aber ich bin bereit, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Ich bringe dir all meine Fehler, meine ganze Schuld und sage, bitte vergib mir. Und ich kann dir sagen, Jesus, vergib dir gerade einfach in diesem Moment die Schuld. Danke, Jesus, dass du diese Schuld auf dich genommen hast. Und ich danke, dass ich mich als ein Kind Gottes heißen darf und dass mein Name ein Name ist, der ewig ist, ewig eingeschrieben im Buch des Lebens. Amen. Gib dir mal einen Applaus, die alle sich heute entschieden haben, diesen mutigen Schritt zu tun. Und Vater im Himmel, ich will einfach für die alljenigen beten, Herr, die sich heute entschieden haben, ganz neu deine Botschaft zu verkündigen. Menschen, die aufgegeben haben, Herr, aufgrund auch immer von Regeln oder aufgegeben haben, weil man denkt, es lohnt sich nicht. Schenk ganz neu deine Kraft und deine Sicht von Gnade, Herr. Herr, wir strecken uns einfach gerade jetzt danach aus, dass du ganz neu wirkst, auch in dieser Einfachheit. Weil es geht nicht darum, dass wir Geheimnisse verkünden, sondern dass du die Tiefe ganz neu verkündest, Herr, auch deiner guten Nachricht. Herr, und alle diejenigen, die sich heute entschieden haben, wirklich Grenzen zu überschreiten, neue Wege zu gehen und an neue Orte zu gehen, rufe ich einfach deinen Namen über sie aus, Herr, dass sie wirklich an diese Orte gehen, wo Menschen nicht gehen. Und ich sehe das einfach gerade so von meinem Auge, dass Menschen überall dorthin gehen, wo es dunkel ist und ganz neues Licht Gottes scheint. So wie Fackelträger einfach das Licht dorthin bringen, wo Dunkelheit ist. Und Gott ruft dich auch gerade jetzt an diesem Abend, auch bestimmte Dinge zu tun, wo du vorher nicht gedacht hattest. Und er beruft dich auch gerade an diesem Abend. Er bringt auch ganz neue Dinge irgendwie auch in deinem Leben hervor, die vielleicht irgendwie verschüttet waren, wo Gott dich gerade neu ruft. Lass dich rufen jetzt in diesem Augenblick. Und wir sagen dir Danke, Jesus, Herr, für deine Berufung. In deinem Namen. Amen. Ich will dich einladen, gerade wo du jetzt so stehst. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir haben einfach Tische vorbereitet mit Traubensaft und Brot. Zu meiner Rechten sind hier links und rechts Tische. Dort hinten sind einfach Tische. Und geh doch einfach gerade jetzt an die Tische. Auch wenn du heute sagst, oh, ich will das Abendmahl lieber nicht nehmen, aber ich lade dich ein, das Abendmahl zu nehmen, weil wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast und weißt, dass er dein Herr ist, dann nimm dieses Abendmahl. Aber vielleicht bist du hier, dass du noch gar nicht sicher bist, ob du irgendwie zu Jesus gehörst. Komm doch einfach mit an den Tisch, bleib nicht irgendwie einsam an dem Platz zurück. Keiner muss dort stehen bleiben, muss nicht das Abendmahl unbedingt dort nehmen, aber komm einfach mit, wir wollen einfach diese Gemeinschaft pflegen. Und während wir so an die Plätze gehen, singen wir einfach noch ein Lied. Ganz kurz. Vielleicht bist du online dabei und hast dich gerade nicht vorbereitet. Nimm doch die 3-4 Minuten gerade Zeit, irgendwie Brot zu holen. Vielleicht hast du keinen Wein oder keinen Traubensaft da. Nimm einfach Wasser. Bereite dich vor, während einfach unser Team einfach noch ein Lied spielt, und komm wieder an deinen Platz, dann wollen wir es gemeinsam feiern. Ich lese aus Markus 14, die Verse 22 bis 25, als Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte, bevor er gekreuzigt wurde. Da heißt es in dem Text: Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt, denn das ist mein Leib. Herr, wir danken dir heute dafür, dass du dein Leib für uns gegeben hast. Und es ist so kostbar, es ist so wunderbar. Du hast dein Leben als Gottes Sohn gegeben, ganz Gott und ganz Mensch. Du hast die Schmerzen ertragen. Du hast mit uns Menschen gelebt, mitgefühlt. Und wir danken dir dafür, dass du dein Leib am Kreuz gegeben hast. Lass uns gemeinsam einfach das Brot nehmen. Und so heißt es auch, wenn wir dieses Brot nehmen, sind wir Teil von ihm. Sind wir wirklich Teil von ihm. Also nimm das wirklich ganz bewusst an. Jesus ist jetzt leibhaftig hier. Er ist einfach da. Wir sind Teil von ihm. Dann heißt es, dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Herr, wir nehmen den Wein und wir denken an das Blut, das du vergossen hast am Kreuz. Für all einfach unsere Schuld, Herr. Auf das Heilung geschieht. Einmal natürlich, Herr, dass wir wieder in Verbindung kommen mit dir, von allem, was uns trennt, aber auch gleichermaßen Heilung wirklich von allen körperlichen Gebrechen. Wir danken, dass dein Heilungsstrom gerade jetzt hier ist. Durch deinen heiligen Namen, Jesus. Und das glauben wir und das bekennen wir und nehmen in diesem Bewusstsein wirklich dein Blut zu uns. Lass uns das gemeinsam nehmen. Ich sage euch, Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und so segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auch für dieses ganze Wochenende, auch für die ganze Woche, wo du einfach unterwegs bist. Die Kraft des Herrn sei mit dir. Er sei vor dir, er sei mit dir, und die Engel sollen auf dich aufpassen überall, sollen dich begleiten, auch überall sollen sie mit dir sein, wenn du mit der Familie unterwegs bist, wenn du von der guten Nachricht erzählst, wie wunderbar unser Gott ist. Im Namen des allmächtigen Gottes segne ich dich. Amen.